Podcast.
Ihr Lieben, wir starten heute ausnahmsweise ganz anders, als ihr es gewohnt seid. Denn heute ist Teil 2 dran, unserer Folge mit Körperpsychotherapeut oder wie Claudia zu sagen pflegt, Schreibabypapst Thomas Harms. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, warum Babys weinen, wie eng die Regulation von Eltern und Kind miteinander verbunden ist und weshalb Verbindung oft viel mehr über unseren Körper als über unseren Kopf entsteht. Heute knüpfen wir genau dort an und gehen einen Schritt weiter. Es wird ganz praktisch. Wir sprechen über Hilfsmittel wie Schnuller, weißes Rauschen, Federwiegen und wie Thomas dazu steht. Außerdem geht es um die Angst vieler Eltern, dass ihr nächstes Kind auch wieder ein Schrei- oder High-Need-Baby werden könnte. Und wir besprechen, was ihr tun könnt, wenn ihr rückblickend sagt, wir hatten ein High-Need- oder Schrei-Baby und wir haben das nie aufgearbeitet. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und bitte nehmt es ernst, was wir sagen. Wenn ihr gerade akut in der Not seid und am Limit seid als Eltern, dann holt euch Hilfe. Wo das am besten geht, erfahrt ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2. Ich würde dich gerne was ganz Praktisches fragen. Ich habe eine Idee, wohin deine Antwort vielleicht gehen könnte. Vielleicht überraschst du mich aber auch. Wenn ich als Mama merke, mein Kind wird unruhig, es stehen uns heutzutage eine Masse an Hilfsmitteln zur Verfügung. Angefangen vom Schnuller bis hin zum weißen Rauschen, Federwiege, all das. Wie stehst du zu diesen Hilfsmitteln?
Ja, ich bin jetzt also kein so ein kategorischer Feind oder so von diesen Dingen, gar nicht, sondern ich glaube, es sind kleine Übergangshilfen im besten Falle. Wenn also ein Kind eine gewisse Unruhe hat in dieser abendlichen Übergangszeit und dann eine etwas intensivere Stimulation braucht, über orale Stimulation oder über kinästhetisch-vestibuläre Stimulation, also kleines Schaukelbewegungen zum Beispiel, dann spricht nichts gegen die Federwiege und gegen andere Dinge. Das Problem ist, wenn es sich verselbstständigt. Weil wenn das Kind es gut als Transfermaßnahme macht, dann braucht es das ein paar Minuten und dann schläft es ein, dann kann es irgendwie abgelegt werden und es ist alles schick. Das könnte wahrscheinlich bei mir im anderen Frau auch eine Stillübersetzung sein, also eine kleine Stillphase oder eine Körper oder bei den anderen das ist ein Babygesang oder was auch immer. Das ist eine kleine Übergangsriten. Alles okay. Und da haben wir Gott sei Dank sehr viele Optionen. Wenn es aber genutzt wird, um eigentlich das Kind zu beschäftigen, um nicht das zu tun, was es eigentlich tun möchte, nämlich zum Beispiel in den Ausdruck zu gehen und sich mitzuteilen, dann würde es auch nicht helfen. Das heißt, helfen tut dann nur, es dauernd weiterzumachen. Das heißt, das muss die ganze Zeit weiter betrieben, stundenlang. Und kein Mensch ist auf die Welt gekommen, um stundenlang so betaktet zu werden. Ja, das muss man ja die Frage stellen. Warum brauche ich quasi eine ständige Ablenkung? Sobald ich quasi zur Ruhe komme, kommt irgendwas anderes an Unlust und an unangenehmen Gefühlen nach oben. Da müssten wir ja sofort eigentlich schon mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich hier los? Ja? Würden wir das mal bei Erwachsenen übertragen, es wäre so, ich muss dauernd irgendwas tun, die ganze Zeit was machen, 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 machen und ja nicht zur Ruhe kommen, weil sobald ich zur Ruhe komme, bin ich todtraurig, komme schlechte Laune, werde depressiv, niedergeschlagen oder was auch immer. So, und so ist es bei Kindern auch ein bisschen. Und wenn das also eine Notwendigkeit ist, ohne dem und auch stundenlanger Stimulation ich quasi überhaupt mich nicht über Wasser halten kann, dann sind wir eigentlich schon im Szenario der regulatorischen Problematik, würde ich sagen. Bewegen wir uns, wenn man so will, auf dünnstem Eis. Und das ist jetzt wirklich, wenn ich das mache und ich mache es auch mit händischen Maßnahmen, Laufen, wie du gesagt hast, stundenlanges Fahren und orale Stimulation, dann gehen diese Eltern, und die sind dann auch bei uns mit 8, 9 Monaten, am Stock. Die können nicht mehr. Die sind so ausgebrannt nach 8, 9 Monaten. Nichts, weil das Baby so geschrien, es schreit gar nicht. Das Symptom ist, die Babys schreien nicht, aber die sind die ganze Zeit mit dieser Stimulation beschäftigt. Und die sind immer on. Das heißt, ihr Gehirn macht nie Pause. Die sind immer unbereit. Und das ist für unser Organismus, das ist für Manager nicht gut und das ist auch für Eltern nicht gut, wenn sie dauernd in so einer Verfassung sind. Das macht dich fertig. Und nicht selten ist das dann auch am Ende einen Einstieg in eine depressive Dynamik, also wo dann auch wirkliche nachgeburtliche depressive Zustände der Frauen auch dann auch handfest diagnostiziert werden können. Und die können auch ursächlich auch schon am Anfang stehen. Die sind da oft übersehen. Das sind ja ganz schön hohe Zahlen, die wir da haben.
Ja.
Aber insofern habe ich grundsätzlich nichts dagegen. Aber ich sehe, sie werden oft perpetuiert eingesetzt, also quasi als Dauermaßnahme. Und das sehe ich sehr kritisch. Weil das, müssen wir nochmal sagen, was lernt das Kind eigentlich? Das Kind lernt, wenn ich mich so zeige, wie ich mich fühle, dann kriege ich jedes Mal ein Angebot. Und das Angebot heißt Essen, Trinken, Bewegung. Also entweder werde ich dauernd stimuliert, sobald ich ein bisschen unlustvolle Empfindungen und Gefühle in mir entwickle, werde ich dauernd von außen stimuliert und in Bewegung gebracht. Oder statt traurig sein, einsam sein, verlassen sein, wie auch immer, meinen Kontaktmangel mitteilen zu können, also meine Stimme abgeben zu können, muss ich essen. Essen statt Mitteilung. Also nur, ich sage immer, was heißt es eigentlich? Also auch, wenn man das mal so ein bisschen als Demokratiefähigkeit bezeichnet, dass wir dort eigentlich lernen, ganz, ganz früh über diesen Körperausdruck eigentlich mit den Füßen abstimmen. Bin ich okay und safe und bin ich eigentlich von euch gerade einfach nur mehr präsent? Aber das darf ich gar nicht sagen, weil alle drumherum wollen eigentlich nur, dass ich ruhig bin. Dann ist es schwierig, weil das Kind lernt eigentlich, die Klappe zu halten und still zu werden und eine gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Und das ist natürlich eigentlich nicht, es kann nicht und sollte nicht unsere Aufgabe sein. Und unsere These ist eigentlich, und was wir sehen vor allen Dingen, wenn die Eltern diese Haltefähigkeit entwickeln und diese Differenzierungsfähigkeit, dann entwickeln sie ganz früh auch so eine Art, eigentlich den Beginn einer guten Streitkultur. Weil es ist manchmal so, dass die Eltern auch das nicht wollen, was die Kinder wollen. Ja, die wollen vielleicht Kontakt und du hast keinen Bock auf Kontakt. Du willst genug Kontakt gehabt. Dann sagst du, nein, ich will das jetzt nicht mehr. Du kriegst von mir jetzt keinen Kontakt mehr. Ich bin da, aber ich mache jetzt kein Programm mehr und ich stehe auch nicht mehr auf. Gut, aber dann bin ich super traurig und sauer und wütend und schrei. Ja, dann weinst du halt, aber ich bin ja auch da. Kannst du deinen Protest äußern? Ich kriege auch mit, du willst was anderes. Also es ist auch eine Reibekultur, die wir da kriegen, wo das auch was Neues draus erwächst. Das ist wie so aus so eine Art Nadelöhr, wo dann auch die beide Betroffenen das Neue auspuzzeln. Und ich sehe, dass diese ganzen momentan neuen Erziehungsbewegungen leider eine sehr, sehr, sehr haltlose Elternschaft zur Folge haben. Mhm. Ja, die sich nur noch an den Beziehungen und an Wünschen der Kinder im schlimmsten Fall orientieren. Mhm. Und diese ganze Bedürfnisorientierung auch zu einer totalen Desorientierung führt, weil es kein Orientierungssystem gibt. Und das ist mein Hauptanliegen, weil ich halte das wirklich für einer der ganz großen Blindspots in unserer Welt, dass diese, ich sag mal, Anleitung, wie eigentlich eine innere Orientierung der Eltern beigebracht wird. Und das musst du gezeigt bekommen. Das muss dir jemand zeigen, wie das geht. Ja. Das ist ja beim Stillhanding auch so. Und das machen wir bei allen, bei Trageschulen und so. Du musst gezeigt bekommen, dass Bindungsförderung auch bedeutet, mit Gefühlen umzugehen.
Mhm.
Und die ist nicht schlimm. Das ist ganz leicht zu lernen. Das können die meisten innerhalb weniger Stunden als Kernkompetenz entwickeln. Aber das brauchen die. Und ja, und von daher, ich sehe das auch ein bisschen, ehrlich gesagt, als Symptom einer Verirrung, in der wir gerade sind, wo, glaube ich, ein bisschen was aus dem Ruder läuft, wo quasi das gute Wissen, was wir haben, leider so ein bisschen ad absurdum gedreht wird. Und wir, glaube ich, so eine Art Korrekturbewegung machen müssen, dringend.
Wunderbar, ich kriege gleich ein Schleudertrauma vom Nicken hier. Ja, ja, ja. Und das sehen wir auch Thomas, das weißt du vielleicht nicht, aber ich habe genau dafür ja den Kinderdolmetscher Club gegründet, wo wir genau diese Erziehungskompetenz halt wieder reinbringen, leiten und folgen. Und wie geht denn das eigentlich? Und ich sehe da so eine ganz große Angst eben, ne? So dieses autoritär erscheinen ist irgendwie eine Katastrophe für ganz viele Eltern. Und auch diese Reibung, ne? Dieses Aushalten ist etwas, was ich wirklich dann mit der Begleitung aller Eltern im Club zusammen so, wir halten das zusammen aus und dann geht's auch. Also ich finde, das ist wieder lernbar. Mhm. Wir müssen ja nur offen für sein.
Ja, und man muss aber dieses, ich nenne es jetzt mal Defizit, also oder man muss sich dessen bewusst werden. Claudia war bei mir zu Hause. Ich habe jetzt gerade ein 4 Monate altes Baby, also Baby Nummer 2. Und das habe ich dir gar nicht gesagt, Claudia, aber ich bin schon, die Kleine hat so ein bisschen rumgemuckt, sage ich mal, und ich bin sofort aufgesprungen und war so, muss ich jetzt, was würde ich jetzt, was kann ich jetzt machen? Und Claudia war so, hä? Es ist noch gar nichts los.
Mhm.
Und deswegen fand ich das gerade so toll, was du gesagt hast, Thomas, dass wir, also ich glaube, wir Eltern haben vielleicht auch, weil uns die Vorbilder fehlen, weil wir nicht mehr in großen Familienverbänden zusammenleben, wir wissen gar nicht mehr oft, was ist eine normale, völlig legitime Ausdrucksweise. Wir haben nur im Kopf, wir dürfen unser Kind nicht in den Garten rausstellen und es schreien lassen. Schreien lassen, schreien lassen ist ganz schlimm für das Kind. Das ist in meinem Kopf ganz drin, in sehr vielen Köpfen von Eltern, glaube ich, drin. Hast du eine Idee, was hilft, die Kinder, unsere Kinder wieder ein bisschen besser lesen zu können?
Naja, du hast es ja gerade super beschrieben. Also soziale Modelle hilft auf jeden Fall, glaube ich. Also ich glaube, es ist wirklich total gut in solchen anderen Formen von Elterngruppen, wo auch diese regulatorischen Wachen und die Gefühle auch Platz haben, dort beobachten zu können. Ah, erst und andere Eltern haben das auch und ich kriege da gezeigt und ich kann das auch sehen, wie so eine Mutter mit ihrem Baby mal durch so ein Weinen durchgeht und zu sagen, hey, da passiert nichts Schlimmes, das sind 10 Minuten, die ist dabei und danach sind die total weichgespült und haben ein ganz liebevolles Miteinander, aber das musst du sehen, das muss ein Teil unserer normalen Kultur werden. Das ist ja genau diese Verirrung, die wir da heute haben, dass eben die Gleichsetzung von einem weinenden Kind, wenn dem ich das nicht abnehme, per se quasi schon Gefährdung des Kindeswohls gedeutet wird. Und das ist Quatsch. Ja, also eine liebevolle Bindungsförderung wird bei einem bestimmten Kind, auch gerade mit manchmal schwierigen Startbedingungen, aber auch dann, wenn es einfach für Mitteilungsbedürfnisse hat, das wird reagibler, das wird kraftvoller sich mitteilen. Das heißt, eigentlich die bindungssicheren Kinder, die werden sich mitteilen, die sind laut, die so wie wir das beim Schlafen auch kennen, die holen sich mehr Rückversicherung. So ist es beim Schreien auch, die sind viel klarer und die sind auch am Start, wenn da was ist. Aber wir müssen das anders deuten. Das ist kein, ich habe was verkehrt gemacht, sondern ich muss lernen, wann brauchen die Kinder wirklich meinen Schutz und wann muss ich sie rausholen. Das ist ja auch manchmal eine Notwendigkeit. Wenn die wirklich in einem dramatischen Zustand sind, wo die total verzweifelt sind, dann wollen wir sie trösten, dann brauchen die Umarmung, dann brauchen die ganz viel, ja, wirklich Beruhigungsangebote. Aber manchmal wollen die nicht runtergeregelt werden, sie wollen den Platz haben, mit dieser Intensität sich zu zeigen und jemand ist da und er sagt, hey, ich habe keine Angst vor dir, also ich bleib bei dir. Wie beim Erwachsenen. Wenn du einen Unfall hattest, du bist total durchgeschüttelt, willst du auch nicht essen und willst auch nicht irgendwie einen Schnitzel vorgestellt bekommen, dann heulst du und schifferst, dann schüttelst du dich und willst vielleicht eine Hand auf deiner Schulter. Und jemand vor allen Dingen.
Ja, oder Schokolade. Also Schokolade geht immer.
Ja, Schokolade ist vielleicht auch gerade genau das. Aber genau. Vor allen Dingen das mitteilen, was du da gibt hast und fertig.
Dass einem jemand zuhört.
Ja, und so.
Genau. Mhm. Ich bin mir sicher, uns hören jetzt auch viele Eltern zu, die denken, das hätte ich gerne früher gewusst und das hätte ich früher gebraucht. Wir hatten genau diese Probleme und jetzt ist mein Kind aber kein Baby mehr, sondern eben ein Kleinkind oder auch schon ein Kind. Was haben diese Eltern denn jetzt noch für Möglichkeiten, da was aufzuarbeiten und daran angeschlossen, woran merke ich in meinem Kind, dass da vielleicht noch Bedarf ist, etwas aufzuarbeiten?
Naja, diese beschriebene Dynamik, dass wir sozusagen die ganze Zeit dann unter Umständen nur in dieser Scheu sind, jede Art von konfliktöser Situation aus dem Wege zu gehen, letztlich in so einer Vermeidungshaltung sind und im Prinzip das Diktat, sage ich jetzt mal, des Kindes eigentlich den ganzen Alltag bestimmen und ich total erschöpft bin. Das haben wir ja nicht nur in der Säuglingsphase, sondern es zieht sich dann wie so ein roter Faden dann weiter. Mhm. Also das ist dann nur im anderen Gewand auf einmal da, ne? Und diese Angst vor der von der Reibung, sag ich jetzt mal, die haben wir auch mit 4 und die haben wir auch mit 16 unter Umständen. Also letztlich diese, dass Eltern in gewisser Weise diese innere Logik und diese innere Selbstverankerung lernen und dass sie eine Sprache lernen, eine körpernahe Sprache mit ihrem Kind, wo sie differenzieren lernen, pass auf, bis hierhin gehe ich und an dieser Stelle bin ich einfach da und ich nehme dich ernst, total ernst mit dem, was du hast, aber ich gehe nicht mit allem mit. Und manchmal mute ich dir auch zu, dass du mit deinen Zuständen und Gefühlen in Kontakt kommst, aber ich bin ein Begleiter dafür, dass es da ist, aber ich nehme dir das nicht ab. Das ist ja die, das ist ja auch ein Stück der Selbstverantwortung für das Kind, das auch in die Autonomie wieder zu übergeben, wo wir sagen, pass auf, ich reguliere das nicht alles weg. Ich kann bestimmte Sachen nicht wegmachen. Das ist etwas, glaube ich, von der Logik, was ganz ähnlich ist wie das, was schon im ersten Lebensjahr der Fall ist. Da sehen wir gar nicht so viele Unterschiede. Weil wenn ich Angst habe vor meinem Jugendlichen, der vielleicht jeden Moment ausrasten kann oder vor meinem Kind in der Autonomiephase, das dann 3 oder 4 ist und ich habe dauernd den Kopf zwischen den Schulterblättern versteckt, weil ich Sorge habe, das geht gleich wieder los, dann bin ich unter Umständen in einer ganz ähnlichen Form von Entäußerung und auch in so einer Entschöpfungsdynamik schon drin. So, und da gilt es natürlich jetzt immer sehr genau zu gucken in unserer Arbeit, wenn wir auch mit denen in Beratungen, Therapien haben, was braucht manchmal wirklich eine sehr gezielte Erziehungsberatung, wo die wirklich Unterstützung kriegen, wo sie auch Maßnahmen kriegen, wie sie diese Prozesse verstehen und entschärfen können. Das ist auf so einer ganz einfachen Ebene, niederschwellig. Aber wenn natürlich solche Erschütterungen auch, wie Sie ja am Anfang besprochen haben, auch da sind und die sind ursächlich damit auch verwoben und nicht verarbeitet, natürlich können Kinder auch im Alter mit 6 und auch mit 10 auch diese Dinge mit uns zusammen beginnen anzuschauen und wir auch vor allen Dingen auch die betroffenen Eltern, die oft genau auf diesem ganzen, auf der Wucht dieser Emotionen noch dort drauf sitzen. Eigentlich ist es wie ein Tunnel von 2 Seiten graben. Mhm. Ich mache immer erstmal den, wenn irgendwie geht, gerade bei den älteren Kindern, den Weg von den Eltern, dass die eine Haltungsveränderung einnehmen, dass sie resilienter, stabiler, haltefähiger für die starken Gefühle ihrer Kinder werden. Und dann, wenn das nicht durchschlägt und das im Alltag nicht Früchte trägt, dann erst beginnen wir die therapeutischen Maßnahmen. Dann kann es sein, dass wir traumaorientierte Verfahren für die Kinder brauchen. Wir brauchen vielleicht auch präperinatale Bearbeitung, wo diese Themen auch später nochmal bearbeitet werden. Das gibt's ja und das können wir auch. Aber wir müssen nicht damit anfangen. Wir können das gestuft machen, Schrittchen für Schrittchen. Mhm. So, das Erste ist erstmal wichtig. Und das macht es natürlich so schwierig, dass die Eltern sagen, pass mal auf, ich komme da so an so einen Punkt, ich bin so verzweifelt da mit diesem Kind, ich erreiche das nicht mehr, ich kriege keinen Draht mehr zu meinem Kind. Ich entwickle Abstoßungsgefühle, ich bin so genervt von meinem Kind, dass ich eigentlich nur noch, ich will gar nichts mehr mit meinem Kind zu tun haben. Ich fange, und so ist es manchmal, es sind wirklich Abstoßungsimpulse. Wenn das so ist, würde ich sagen, so, jetzt musst du, glaube ich, wirklich eine Unterstützung holen, das besprechen, wie das passiert, wie das läuft. Hey. Und dann ist es letztlich so viel anders gar nicht wie in der Arbeit mit den kleinen Kindern. Nur mit den Großen kann man noch reden, auch schon. Und also wir können aber auch die gleichen Aushandlungen dieser starken Gefühle sozusagen, die jetzt keinen Platz haben und die auch nicht gehört werden, das können wir dann sogar schon mit Sprache und Worten auch machen. Hey. Aber wir können es auch am Anfang mit den Eltern alleine, imaginativ machen, über in uns innere Szenen und Bilder anschauen aus dem Alltag und dann zeigen wir uns die, übertragen das dann in die Situation. Das ist unsere Arbeit. So, also von daher, ich will das nicht überdramatisieren, aber wenn es so weit ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich verliere die liebevollen Gefühle zu meinem Kind und der Stress nimmt auch kein Ende mehr. Ich wache eigentlich schon mit Sorgen auf, wie wird der Tag wieder werden. Da würde ich jedem Mutter, jedem Vater raten, holt euch Unterstützung. Halt das nicht aus. Das musst du nicht aushalten.
Ja, super wichtige Message. Wir machen jetzt zwar Sommerpause, aber wie heißt es so schön? Das Verbrechen schläft nie. Und deswegen, wenn ihr euch die Zeit bis zu unserer nächsten Folge überbrücken möchtet, haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Dark Secrets von meinen lieben Ex-Kolleginnen Nina Lenzen und Fredi Goldkamp. In ihrem Promi-True-Crime-Podcast geht es um die dunklen Geheimnisse der Stars. Ob P. Diddy oder Blake Lively. Es geht um Macht, Missbrauch, Vertuschung, Skandale, Intrigen und manchmal sogar Mord. Wenn euch die Schattenseiten der Glitzer- und Glamour-Welt auch faszinieren, dann hört unbedingt mal rein. Und falls ihr zwischendurch doch lieber etwas Leichteres auf die Ohren möchtet, mit ihrem Ableger Girls Talk sprechen Nina und Fredi ganz offen über Liebe, Freundschaft, Dating, Karriere und alles, was das Leben eben so mit sich bringt. Ehrlich, direkt und wie ein Gespräch unter Freundinnen. Viel Spaß beim Reinhören in Dark Secrets oder in den Girls Talk und wir hören uns nach der Sommerpause hoffentlich dann wieder. Was eine riesengroße Angst ist, viele Eltern mit einem Schreibaby oder mit einem High-Need-Baby, die ich auch hatte, habe, was ist, wenn mein zweites Kind auch wieder so wird? Was kannst du diesen Eltern mit auf den Weg geben, die diesen Gedanken haben?
Also Eltern, die bei uns jetzt auch in der EHASA irgendwann gelandet sind und auch in der Krisenambulanz irgendwann mit dem ersten Kind, und das ist tatsächlich sehr oft, dass die dann auch sagen, okay, ich bereite mich präventiv auch vor, schon lassen sich auch schon in der Schwangerschaft so ein bisschen begleiten, die gucken, eine Art von einerseits Nachbearbeitung zu machen, wo die Sorgen auch sind, die sich meistens im Stillen so langsam aufbauen, wie so eine Welle, so, dass das einfach sofort in die Reflexion und Kommunikation auch eingebracht wird. Wir haben oft, wenn es um Geburtsthemen viel gab, gibt's immer noch so ein, wie eine Art Kontaktscheu mit diesem ganzen Feld. Da gibt's also ganz viele Sorgen, die so, ja, wie eine Antizipation von wiederkehrendem Stress so sind. Da gehen wir auch ganz proaktiv dann mit den Eltern hin, machen eine ganz andere Planung, Teamplay, Teambuilding sozusagen. Aber eben immer wieder auch ganz viel Aufbau von ressourcierender Körperregulatorik, dass die lernen, im Prinzip sich zu präparieren, wenn diese schwierigen Punkte da sind, wie sie mit diesen starken Zuständen in sich klarkommen können. Na, also das heißt, wir erzählen ihnen gar nicht, es wird alles besser. Nee, es wird gleich gar nicht besser. Es geht darum, geh gar nicht davon aus, es wird besser. Es wird erstmal so wieder, vielleicht so genauso wieder werden. Aber diesmal werden wir Maßnahmen entwickeln, dass du mit den Zuständen A, nicht alleine bist, B, dass wir sozusagen dir zeigen, wie wir Systeme entwickeln, dass das verstehbar und eingebunden und versprachlichungsfähig ist. Und du lernst deinen Körper immer wieder vielleicht auch mit bestimmten eigenen Selbstmanagement oder mit bestimmten Techniken oder Methoden, dich auch wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht zurückzubringen. Und das ist, glaube ich, total wichtig, eben genau nicht wieder den gleichen Fehler zu machen, den zu erzählen. Wenn wir nur ganz, ganz viel arbeiten, dann wird das alles nicht so sein, weil wir wissen, dass die Option, dass es beim zweiten Mal doch wieder passiert, relativ hoch ist. Ja, also das ist, statistisch ist das so. Deswegen ist es eigentlich eher, wir gehen da jetzt mit offenen Augen, nicht mit der Vermeidung rein, sondern wir gehen da sozusagen, wir blicken dem Wolf in die Augen, sag ich jetzt mal, und wir gucken zusammen und bist aber eben von Anfang an, hast du Buddies an deiner Seite zusammen, mit denen du das machst. Und die dann dir helfen, wenn du in so eine innere Sackgasse wieder kommst, relativ schnell dich da wieder rauszuholen und dich wieder auf Kurs zu bringen. Ja, und das darf man nicht vergessen, viele Eltern haben unglaublich viel Kompetenz und Know-how auch sich aufgeschafft in dieser Zeit und nicht nur im Kopf, sondern auch an Körperwissen und wie sie das machen. Und die lernen so viel in dieser Zeit, was sie zu leisten imstande und zu halten imstande sind. Die gehen eigentlich mit einem Teil ihrer selbst sehr, sehr zuversichtlich in die neue Zeit. Und dann gibt's immer diesen alten Schatten, der so noch hinten dran ist, der nagt immer so, sagt, ah, und ob das auch stimmt und ob das auch, vielleicht doch wieder so. Also da ist so ein bisschen, holt die Betroffenen ein, und da würde ich dich und alle Eltern auch sagen, pass auf, nein, du hast das einmal geschafft. Also du bist auch mit dem ersten Kind, hast du das gut hingekriegt. Und das ist ja wahnsinnig anstrengende Zeit gewesen und hast wahrscheinlich unglaublich viel gelernt. Und das nimmst du ja alles mit in die zweite Geschichte.
Ja.
Ja. Lass es nie zu weit, warte nicht zu lange, wenn du merkst, mach lieber mal eine Reflexion dazu und geh zu jemandem, schau mal, da hängt so ein bisschen was und da baut sich was auf. Ja. Und gerade Eltern, die Wiederholungstäter sind, die dann wiederkommen, die kommen nicht so oft, die kommen nur ganz gezielt. Ah, in der Anfangszeit, Umgang zum Schlafen mit 8 Monaten, 9 Monaten, abstillen. Da kommen all diese Ängste dann so hoch und dann kommen die und dann brauchen die einmal so eine kleine Passagiere-Transfermaßnahme, da geht es dann so wie so ein kleiner kleiner Schubs, sag ich jetzt mal, und so eine kleine Ermutigung und ein kleiner neutralen Draufblick. Und dann geht das wieder einen Schritt weiter und dann kommt die nächste Runde und dann hakt das immer mal wieder an diesen Transfer- und Transitionskrisen so, bei diesen Übergangskrisen. Aber das sind dann 2, 3, 4 Treffen und viele Eltern sagen, dieses ganze Wissen, was ich gelernt habe in diesem ganzen Verfahren, das war mir meine ganze Entwicklung treu. Das ist immer bei mir gewesen. Und das war super, dass ich dann 2, 3, 4 oder 5 Mal kommen konnte über die 15 oder 10 Jahre, was auch immer. Und mehr ist es oft nicht. Ja, also das ist schon bei Eltern, die Ressourcen haben, also die auch jetzt keine Psychopathologien vorlegen, braucht es eigentlich nicht viel, um sehr viel zu erreichen.
Toll. Und ich bin jetzt in der glücklichen Position, ich habe da einen Kontakt. Wir werden aber auch für alle anderen Eltern, wie man dich am besten erreicht oder die Menschen, die du ausgebildet hast. Es gibt ja inzwischen europaweit viele EEH-Anlaufstellen. Das packen wir alles in die Shownotes. Mhm. Und wenn man jetzt denkt, man möchte noch mehr von dir hören, dann sei einmal an dieser Stelle gesagt, dein Buch Klassiker Keine Angst vor Babytränen gibt es seit neuestem jetzt auch als Hörbuch, vielleicht auch interessant für euch da draußen. Und dann ist seit dem 24. Juni frisch auf dem Markt dein neues Buch Verkörperte Bindung. Wir haben jetzt schon ganz viel über den wichtigen Part Körper bei Bindung gesprochen. Trotzdem, vielleicht kannst du noch mal sagen, was wolltest du Menschen, ich glaube, das richtet sich vielleicht nicht nur an Eltern, mit deinem neuen Buch noch mitgeben?
Ja, in meinen anderen Büchern hatte ich mich ja sehr früh viel auf die frühe Zeit konzentrieren. Genau das, was wir heute besprochen haben, die ganz frühen Beziehungskrisen und wie wir Eltern dort unterstützend unter die Arme greifen. In diesem Buch ist es jetzt mehr das Thema, wie diese ganz frühen Beziehungserfahrungen, die wir als Menschen machen, aus der Zeit der Schwangerschaft, Geburt, ersten Lebenszeit, diese ganz frühen Entwicklungs- und Bindungserfahrungen, wie die auch prägend wirken für den weiteren Selbstumgang als Erwachsene. Das heißt, unser Thema in dem Buch ist eigentlich die Übersetzung dieser ganzen vielen Erfahrungen aus der frühen Eltern-Baby-Therapie in den Bereich der Erwachsenentherapie. Also wie Bindungsverletzungen körperbasiert begleitet und bearbeitet und verarbeitet werden können. Und da zeige ich einfach, wie man mit verschiedenen Körpersystemen, mit der Haut, mit der Atmung, mit dem Herzen, mit auch die Arbeit mit Worten, also im Prinzip verschiedene Systeme, wie wir Eltern dabei unterstützen, ihr inneres Schreibaby oder ihr inneres dysreguliertes Baby, was in ihnen tobt und wirkt, wie sie das lernen, so gut halten und begleiten und verstehen zu können. Also das ist eigentlich das Thema, die eine körperbasierte Arbeit, eine körperbasierte Bindungstraumatherapie, wenn man so will. Ja, also da geht es eigentlich drum, und dass sie merken, okay, das, was wir mit den Eltern machen, mit den Babys, das können wir eben auch mit den inneren Erwachsenenanteilen und den inneren Kind- und Babyanteilen machen. Und das machen wir eben auch in ganz ähnlicher Weise mit körperspezifischen Zugängen. Und darum geht es in dem Buch, die Übersetzung von der frühen Zeit in die Erwachsenenzeit.
Also für Eltern, die sich, wir haben ja viele, die sich als Cycle Breaker bezeichnen und sagen, ich möchte es auf keinen Fall so machen, wie ich es selber erlebt habe, und vielleicht kann dir das da nochmal eine Unterstützung sein, ne? Wenn du dich auf diesen Weg begeben möchtest. Super, toll. Sehr schön.
Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank. Das waren ganz viele tolle Denkanstöße und Aha-Erlebnisse, die ich hatte, die bestimmt auch viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hatten. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja.
Wir, Claudia, müssen jetzt einmal zum Schluss sagen, es war mit Thomas das große Finale für eine kleine Pause. Wir gönnen uns in diesem Jahr eine kleine Sommerpause. Haben wir jetzt 2 Jahre lang nicht gemacht, aber dieses Mal machen wir es. Wir werden am 23. August werden wir zurückkommen mit unserem schönen Podcast. Dann wieder zu zweit.
Schön.
Aber heute dürfen wir nochmal zu dritt gleich unsere Verabschiedung sagen. Thomas, wir machen immer ein ganz einfaches hamburgisches und du darfst gerne mitmachen, wenn du möchtest. Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann folgt uns doch auf der Plattform eures Vertrauens und auf Instagram, da könnt ihr auch Fragen stellen, die wir dann in einer passenden Folge beantworten. Neue Folgen gibt es immer sonntags, alle 2 Wochen, überall da, wo es Podcasts gibt.